Normalerweise, also wenn wir über das Sprachenlernen sprechen, gibt es da ja oft diese unausgesprochene Erwartung von absoluter Sicherheit.
Ja.
Stell dir das einfach mal vor, wie in einem sterilen Labor. Du sitzt da zu Hause an deinem Schreibtisch, vielleicht hast du so eine gemütliche Tasse Tee daneben stehen.
Ganz entspannt, genau.
Richtig entspannt. Du lernst deine Vokabeln, baust Sätze so ein bisschen wie mit Legosteinen zusammen.
Mhm.
Und wenn ein Baustein mal nicht passt, mein Gott, dann nimmst du ihn halt wieder raus und fängst einfach nochmal von vorne an.
Ja, man befindet sich da in einer völlig künstlichen Blase, ne? Also Grammatikübungen im Arbeitsbuch, die haben halt keinen Puls.
Nein, null.
Genau, ein roter Strich, das war's. Aber dann trittst du halt aus diesem Labor heraus. Das echte Leben schlägt zu. Du stehst plötzlich, sagen wir mal, mit pochendem Kopf in der Praxis von irgendeinem Arzt in einem fremden Land.
Oh ja, der absolute Albtraum für viele.
Total. Diese grellen Lichter an der Decke, der Geruch nach Desinfektionsmittel, du hast Schmerzen und plötzlich ist dieses sichere, kleine Laboratorium komplett verschwunden. Wir blicken da auf eine sprachliche Landschaft, die völlig unübersichtlich ist und, um ehrlich zu sein, extrem beängstigend.
Absolut, weil wir sprechen hier von einer echten sprachlichen Hochdruckzone. Wenn der Körper streikt und Schmerzsignale sendet, dann flutet Cortisol das Gehirn. Okay, also pure Stresshormone.
Genau. Und dieser hohe Stresshormonspiegel, der blockiert fast augenblicklich den präfrontalen Kortex. Also, das ist genau der Teil unseres Gehirns, in dem wir mühsam unsere Zweitsprache abgespeichert haben.
Ach krass. Das heißt, biologisch gesehen haben wir gar keinen Zugriff mehr.
Fast keinen, ja. Die fremde Sprache fühlt sich dann eben nicht mehr wie so ein simples Lego-Set an, sondern wie eine unüberwindbare Mauer. Man fällt auf seine rudimentärsten Instinkte zurück.
Und genau an dieser Mauer, da setzen wir heute mal an. Willkommen zu dieser neuen Tiefenanalyse. Schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns heute nämlich ein wirklich faszinierendes Material der Lernplattform Deutsch Info und Training an.
Ein super spannendes Projekt.
Definitiv. Die haben sich nämlich exakt diese gefürchtetste aller Alltagssituationen vorgenommen, den Arztbesuch. Aber wir sezieren heute nicht nur einfach einen medizinischen Dialog, sondern, und das ist das eigentlich Coole daran, wir schauen uns das komplette pädagogische Ökosystem dahinter an.
Mhm.
Es geht darum, wie man diese Stressmauer im Gehirn ganz systematisch abbaut.
Der Text, den wir hier vorliegen haben, ist wirklich das perfekte Anschauungsmaterial für so eine Dekonstruktion. Wir haben da einen Patienten, der kurzfristig beim Arzt eingeschoben wird. Er hat starke Schmerzen an der rechten Schläfe, die wohl schon seit Tagen anhalten.
Mhm. Bevor wir aber zu den eigentlichen Lernmethoden kommen, also wie das alles funktioniert, müssen wir uns mal ansehen, was hier eigentlich inhaltlich passiert. Der Arzt fragt nach der Intensität und der Patient stuft den Schmerz auf so einer Skala von 0 bis 10 als eine solide 8 ein.
Eine 8, ja.
Eine 8 ist massiv, das ist kein leichtes Ziehen mehr. Und dann kommt da eine Unterscheidung im Text, die mich wirklich stutzig gemacht hat. Der Arzt fragt nämlich explizit, ob es ein pochender oder ein stechender Schmerz ist.
Ganz entscheidender Moment.
Und der Patient antwortet, stechend. Und da dachte ich mir, warum wird das für einen Sprachschüler so krass tief runtergebrochen? Also reicht es da nicht einfach zu lernen, hallo, ich habe sehr starke Kopfschmerzen?
Naja, das ist genau der Kern des Problems. Ein Arzttermin ist halt absolut kein Smalltalk, oder? Es ist eine diagnostische Triage.
Okay.
Diese kleinen Nuancen, die sind medizinisch extrem relevant. Ein stechender Schmerz an der Schläfe, der lenkt den Verdacht des Arztes sofort in eine völlig andere Richtung.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel auf eine Nervenentzündung. Während ein pochender Schmerz, der eher pulsierend ist, der deutet vielleicht auf Migräne oder auf irgendwelche Blutdruckprobleme hin.
Ah, okay.
Der Dialog zwingt den Lernenden hier ganz bewusst in diesen extrem spezifischen Wortschatz. Weil, naja, im echten Leben könnte die falsche Vokabel hier im schlimmsten Fall zu einer falschen Diagnose führen.
Krass, und der Arzt bohrt ja noch viel, viel weiter in dem Text. Er fragt gezielt nach Begleitsymptomen. Übelkeit, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit und der Patient verneint das alles.
Genau, er schließt das aus.
Er sagt dann noch, er steht unter Stress, er trinkt aber kaum Alkohol und ist normal. Und dann, und da wird es fast schon unheimlich spezifisch, finde ich, fragt der Arzt nach tränenden Augen oder einem hängenden Augenlid auf der rechten Seite. Ich meine, ein hängendes Augenlid, das hat doch mit normalen Kopfschmerzen echt überhaupt nichts mehr zu tun, oder?
Überhaupt nicht, nein. Ein hängendes Augenlid in Kombination mit stechenden Kopfschmerzen, das ist ein massives neurologisches Warnsignal.
Okay, wow.
Der Arzt schließt ja aktiv wirklich ernste Dinge aus, wie einen Schlaganfall oder sogenannte Clusterkopfschmerzen. Und das ist das Clevere an dem Kursmaterial. Indem der Lernende diesen Text durcharbeitet, lernt er nicht einfach nur stur Vokabeln. Er lernt eigentlich, die ärztliche Denkweise zu antizipieren.
Weißt du was? Wenn ich mir diese systematische Befragung da so ansehe, das erinnert mich total an das Troubleshooting bei einem defekten Computer.
Oh, das ist ein guter Vergleich, ja.
Oder? Also stell dir vor, dein Laptop fährt plötzlich nicht mehr hoch. Du rufst den IT-Support an. Der Techniker am Telefon fragt ja auch nicht einfach, ja, was ist denn kaputt? Denn das weißt du ja selber nicht.
Genau, sonst hättest du ja nicht angerufen.
Exakt. Er geht stattdessen einfach stur eine Checkliste durch. Leuchtet die kleine Netzteillampe? Nein. Macht der Lüfter Geräusche? Ja. Haben Sie aus Versehen Kaffee darüber geschüttet? Nein.
Mhm.
Es ist ein reines Ausschlussverfahren. Schritt für Schritt werden da die Variablen abgehakt. Und hier im ärztlichen Dialog sind es eben keine Platinen oder Kabel, sondern Sehstörungen, Stürze oder Übelkeit. Am Ende dieses ganzen Ausschlussverfahrens steht im Dialog dann das Abtasten des Kopfes, eine Augenuntersuchung und schließlich die Überweisung ins MRT.
Und das ist exakt der psychologische Mechanismus hinter diesem Material. Woher kommt denn die Angst vor dem Arztbesuch? Sie entsteht vor allem durch Ungewissheit.
Ja, total.
Man fürchtet sich vor Fragen, die man vielleicht akustisch oder inhaltlich nicht versteht. Wenn du aber als Patient diese Troubleshooting-Checkliste des Arztes schon in- und auswendig kennst, dann verschwindet dieses Überraschungsmoment komplett.
Du meinst, man ist vorbereitet auf das, was kommt?
Richtig. Das Gehirn schüttet viel weniger Cortisol aus. Der Patient weiß schon vorher, okay, gleich wird er mich nach Übelkeit fragen, gleich wird er nach meinen Augen fragen. Und allein diese Antizipation senkt die Panik enorm.
Okay, das leuchtet mir absolut ein. Wir haben da also ein perfektes, extrem detailliertes Skript für den Notfall. Aber, und da sehe ich jetzt ein riesiges Problem bei der Sache.
Okay, lass hören.
Jemandem, der verängstigt ist und gerade eine echte 8 auf der Schmerzskala hat, dem einfach nur ein schriftliches Skript in die Hand zu drücken, das bringt doch überhaupt nichts, wie wir ja vorhin am Anfang gesagt haben. Unter Stress setzt der Kopf einfach aus.
Hm, ja.
Wie verankern wir diese Worte denn so tief im Gehirn, dass der Patient dann auf dem Behandlungsstuhl nicht trotzdem komplett einfriert? Also reines Vokabelpauken am Schreibtisch reicht dafür doch offensichtlich nicht aus.
Nee, absolut nicht. Und da wird die Plattform wirklich innovativ. Die lösen das durch eine Technik, die das Gehirn sozusagen austrickst.
Austrickst? Wie das?
Es geht hier gar nicht mehr um kognitives Erinnern, also das klassische Auswendiglernen, sondern eigentlich um Konditionierung. Das Material verlangt, dass der Text in 3 sehr spezifischen Schritten durchlaufen wird.
Okay.
Im ersten Schritt soll der Lernende das Videogespräch komplett ohne Untertitel hören. Keine visuelle Stütze, keine Hilfen, nur der nackte Klang der Stimmen.
Macht Sinn? Das simuliert wahrscheinlich die Realität am besten. Ich meine, beim Arzt gibt es ja auch keine Untertitel, die irgendwie magisch über dem Kopf des Doktors schweben.
Wäre schön, aber nein.
Du bist da ja wirklich gezwungen, dich komplett auf den Klang, die Pausen und die Intonation einzulassen.
Genau das ist das Ziel. Und dann erst folgt Schritt 2. Erst jetzt wird das Video nochmal mit Untertiteln angesehen.
Okay, also lesen und hören gleichzeitig.
Genau. Das Gehirn verknüpft jetzt diese akustischen Signale, die es im ersten Schritt noch isoliert wahrgenommen hat, ganz aktiv mit dem visuellen Schriftbild. Es ist im Grunde ein kontrollierter Abgleich. Aber das eigentliche Geheimnis, das liegt dann im dritten Schritt.
Dem lauten Mitsprechen, das habe ich gelesen.
Ja.
Der Lernende soll sich da wirklich auf die Rolle des Patienten konzentrieren und den Text laut mitsprechen. Und zwar exakt während das Video läuft. Das wird in dem Material als Shadowing-Technik bezeichnet.
Richtig, Shadowing.
Man soll das wohl täglich trainieren, um Aussprache, den ganzen Rhythmus und das Tempo zu perfektionieren. Und weißt du, wenn ich so darüber nachdenke, dieses Shadowing, das erinnert mich total stark an das Erlernen von einem neuen Lieblingssong.
Ein Lieblingssong? Wie meinst du das genau?
Naja, stell dir vor, zuerst hörst du den neuen Song im Radio. Du verstehst vielleicht noch gar nicht jeden einzelnen Satz, den der Sänger da singt. Aber du spürst schon mal den Beat, die Melodie, die ganze Stimmung. Das ist wie Schritt 1.
Ah, okay, ich verstehe.
Und dann dann suchst du vielleicht auf deinem Handy nach dem Songtext und liest mit, während die Musik im Hintergrund läuft. Du machst quasi so ein kleines Lip-Syncing in deinem Kopf. Das wäre dann Schritt 2.
Ja, das passt perfekt.
Und bei Schritt 3, da stehst du dann irgendwann unter der Dusche und singst die Strophen aus voller Kehle mit dem Künstler mit. Du versuchst, die Stimme, die Pausen, das Atmen des Sängers wirklich eins zu eins zu kopieren, bis du es im Blut hast.
Das ist ein tolles Bild.
Aber lass mich hier mal kurz den Advocatus Diaboli spielen.
Gerne.
Wenn ich beim Shadowing einfach nur das Audio wie so ein Papagei nachplappere, dann lerne ich doch eigentlich überhaupt nicht, wie man einen deutschen Satz selbst konstruiert. Ich lerne im Grunde nur einen coolen Partytrick. Wie um alles in der Welt hilft mir das denn, wenn der Arzt dann plötzlich eine Frage stellt, die gar nicht im Skript steht?
Ja, das ist ein exzellenter Einwand. Auf den allerersten Blick wirkt das Shadowing tatsächlich wie reines Auswendiglernen ohne echtes Verstehen. Aber wir müssen uns mal ansehen, was dabei neurologisch in unserem Kopf passiert.
Okay, was passiert da?
Beim klassischen Sprachenlernen, also mit Buch am Schreibtisch, nutzen wir das sogenannte deklarative Gedächtnis. Wir merken uns Regeln, Vokabellisten, Tabellen. Shadowing aber, das verlagert das Lernen in das prozedurale Gedächtnis. Das ist das gleiche System, das wir nutzen, um zum Beispiel Fahrradfahren zu lernen.
Warte, du meinst Muskelgedächtnis?
Ganz genau. Sprache ist ja eigentlich eine zutiefst physische Handlung. Deine Zunge, deine Lippen, deine Stimmbänder, die müssen Mikrobewegungen ausführen, die in deiner Muttersprache vielleicht gar nicht existieren.
Stimmt, dieses deutsche R zum Beispiel.
Richtig. Wenn du jetzt einen Satz wie "Ich habe stechende Schmerzen an der rechten Schläfe" 50 Mal beim Shadowing laut mitsprichst, dann trainierst du buchstäblich deine Gesichtsmuskeln und die neuronalen Bahnen in deinem motorischen Kortex. Du musst den Satzbau dann gar nicht mehr aktiv aus dem deklarativen Gedächtnis abrufen.
Wow, okay. Das bedeutet also, wenn ich dann da auf dem Behandlungsstuhl sitze und das Cortisol meinen Kortex blockiert, dann übernimmt einfach mein Muskelgedächtnis.
So ist es. Dein Mund weiß dann gewissermaßen schon, wie sich die Antwort anfühlt, bevor dein Gehirn überhaupt die Zeit hätte, die passende Grammatikregel dazu zu formulieren.
Verrückt.
Und zu deiner Frage mit dem Papagei vorhin. Indem du dir den Rhythmus und die Satzmelodie eines Muttersprachlers wirklich physisch aneignest, entwickelst du ein totales intuitives Gefühl für die Sprache. Wenn der Arzt also eine unerwartete Frage stellt, dann antwortest du vielleicht nicht mit einem perfekten Skript, aber du greifst ganz automatisch auf etablierte, trainierte Satzstrukturen zurück, die sich für dich einfach körperlich richtig anfühlen.
Wir trainieren den Mundraum also wirklich wie einen Muskel im Fitnessstudio. Das macht absolut Sinn. Aber da stoßen wir meiner Meinung nach direkt auf das nächste Problem.
Welches Problem?
Naja, ich kann ja meinen medizinischen Dialog unter der Dusche perfektionieren, bis ich heiser bin. Wenn ich das aber nicht kontinuierlich mache, verkümmert dieser Muskel doch sofort wieder.
Ja, das stimmt.
Und das Material, das wir hier untersuchen, das bietet ja nicht nur dieses eine einzelne Video, sondern ein riesiges, wirklich umfassendes System, diesen Deutsch-Info- und Training-Club.
Und das ist genau der Punkt, an dem wir vom isolierten Lernen zur Systematik übergehen. Eine isolierte Methode, so gut Shadowing auch ist, nützt dir auf lange Sicht wenig ohne eine Infrastruktur, die dich eben bei der Stange hält.
Dann lass uns diese Infrastruktur doch mal genauer ansehen. Das Material beschreibt ja, dass dieser Club werbefrei ist und, pass auf, alles in 6 feste Bereiche unterteilt ist.
Mhm.
Grammatik, Lernmethoden, Sprechtraining, Tests, Tipps und Tricks und Wortschatz. Und das für 12 € im Monat. Dazu gibt es dann noch zu jedem Video visuelle Infografiken, 3 Übungen zur Festigung, separate Sprechtrainingsvideos nur für das Shadowing, eine Community zum Chatten.
Eine ganze Menge, ja?
Und als Jahresmitglied kann man sogar 2-mal im Monat an einem Live-Unterricht teilnehmen und sich das Thema selbst wünschen. Es gibt Transkripte, Audioversionen extra für die Hausarbeit und einen begleitenden Podcast.
Da hast du jetzt fast alles aufgezählt. Was fällt dir an dieser Auflistung auf?
Um ganz ehrlich zu sein, wenn ich das alles nur lese, schaltet mein Gehirn direkt ab.
Zu viel.
Ja. Es klingt nach dem absoluten Informationsinfarkt. Wir sprechen hier doch über Menschen, die ohnehin schon gestresst sind, die vielleicht Vollzeit arbeiten, Familie haben und eben nebenbei noch Deutsch lernen wollen oder müssen. Dieses massive Angebot, Video, Audio, Podcast, Live-Chat, Infografik, bewirkt das nicht exakt das Gegenteil von Fokus? Für mich ist das pure Überforderung.
Das wäre es auch, wenn das Ziel wäre, alles davon gleichzeitig zu konsumieren. Aber das ist ein großes Missverständnis davon, wie moderne Lernökosysteme eigentlich funktionieren. Es geht hier nämlich um etwas, das sich Cognitive Offloading nennt, also die gezielte Entlastung des Gehirns.
Moment, wie entlastet ist denn mein Gehirn, wenn ich plötzlich 6 verschiedene Kategorien und zig Medien zur Auswahl habe? Das ist doch anstrengend.
Denk mal an die sogenannte Entscheidungsmüdigkeit. Wenn du dich abends hinsetzt, um eine Sprache zu lernen, verbringst du auf die ersten 20 Minuten nur damit, dir irgendwelches Material zusammenzusuchen.
Oh ja, das kenne ich.
Man fragt sich, soll ich jetzt Vokabeln lesen, soll ich ein YouTube-Video schauen, einen Text übersetzen? Die Struktur dieses Clubs nimmt dir genau diese nervige Entscheidung komplett ab, indem sie kontextbasiertes Lernen ermöglicht. Du nutzt eben nicht alles jeden Tag. Du wählst einfach das Werkzeug, das zu deiner ganz aktuellen kognitiven Kapazität passt.
Ah, verstehe. Es ist also nicht wie so ein riesiges All-You-Can-Eat-Buffet, bei dem ich mir den Teller zwingend bis oben in vollladen muss, bis mir schlecht wird?
Genau.
Es ist eher, eher vergleichbar mit einem Trainingsplan im Fitnessstudio. Da mache ich ja auch nicht an einem einzigen Tag Bankdrücken, Kniebeugen, Laufband und Yoga alles auf einmal.
Ein super treffendes Bild. Wir sprechen hier quasi von einem Workout-Split für das Gehirn.
Okay, also heute ist mein Audio-Lag-Day. Ich bin komplett müde von der Arbeit, also putze ich nur ein bisschen die Küche und höre nebenbei einfach die Audioversion von dem Arztdialog. Das trainiert dann mein auditives Verständnis, ohne dass ich viel nachdenken muss.
Ganz genau. Und morgen, da hast du vielleicht ein bisschen mehr Energie, setz dich bewusst an den Schreibtisch und machst den Grammatik-Arm-Day mit den konkreten schriftlichen Übungen.
Und am Wochenende, wenn ich wirklich Zeit habe, nehme ich mir eine Stunde für das intensive Shadowing-Sprechtraining.
Exakt. Die 6 Säulen und diese verschiedenen Medienformate, die sind absolut nicht dazu da, dich pausenlos mit Inhalten zu bombardieren. Sie existieren eigentlich nur, um verschiedene Lerntypen und, was noch viel wichtiger ist, verschiedene Energieniveaus in deinem Alltag aufzufangen.
Weißt du was, das ist ein wirklich entscheidender Perspektivwechsel für mich gerade. Der Informationsinfarkt entsteht also gar nicht durch zu viel Material an sich, sondern eigentlich nur durch eine fehlende Struktur und diesen inneren Zwang, immer alles sofort beherrschen zu müssen.
Ja, genau das ist es.
Die Autonomie, das Medium einfach an die eigene Tagesform anpassen zu können, ist eigentlich ein genialer Schutzmechanismus gegen das vorzeitige Aufgeben.
Und genau das schließt jetzt den Kreis zu unserem Ausgangsproblem von vorhin.
Dem Arztbesuch.
Richtig. Wer Angst vor dem Arztbesuch hat, fühlt sich ohnmächtig. Wer beim Sprachenlernen von unstrukturiertem Material erschlagen wird, fühlt sich ebenfalls ohnmächtig. Beide Probleme werden hier durch Systematik gelöst.
Mhm.
Der Arztbesuch wird durch das Antizipieren der Troubleshooting-Fragen plötzlich berechenbar. Und das Lernen wird durch diesen strukturierten Workout-Split kontrollierbar und machbar.
Wahnsinn, wir haben heute wirklich eine gewaltige Brücke geschlagen, finde ich. Wir sind ganz am Anfang in diesem sterilen Sprachlabor gestartet, haben uns dann direkt in die absolute Hochdruckzone eines medizinischen Notfalls begeben, mit diesem stechenden Schmerz an der Schläfe und der Angst vor irgendwelchen neurologischen Ausfällen.
Ja, das war ein tiefer Tauchgang.
Auf jeden Fall. Wir haben gesehen, wie man diese akute Panik abbaut, indem man das ärztliche Ausschlussverfahren versteht. Und vor allem haben wir durchleuchtet, wie man durch Shadowing das theoretische Schulbuchwissen in echtes körperliches Muskelgedächtnis verwandelt, sodass einem im Ernstfall die Worte eben nicht im Hals stecken bleiben.
Es verdeutlicht auf eine sehr eindrückliche Weise, dass Souveränität in einer Fremdsprache wirklich selten ein angeborenes Talent ist. Es ist schlichtweg das Resultat einer Methode, die die Funktionsweise unseres Gehirns unter Stress respektiert und gezielt darauf trainiert.
Wenn du als Zuhörer da draußen schon einmal versucht hast, nach einem ewig langen Arbeitstag noch müde Vokabeln zu pauken und dich dabei am Ende völlig frustriert gefühlt hast, dann nimm das heutige Gespräch echt als so einen kleinen Befreiungsschlag. Du brauchst keinen endlosen Willen, du brauchst einfach ein System, das sich deinem Alltag und deinem Energieniveau anpasst.
Richtig.
So, bevor wir unser neu eingerichtetes Sprachtrainingslager für heute aber schließen, übergebe ich noch ein allerletztes Mal das Wort an dich. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir übersehen haben oder einen Gedanken zum Abschluss?
Naja, wir haben Shadowing heute ja primär als ein reines Werkzeug betrachtet, um das Vokabular, den Rhythmus und das Tempo einer Sprache zu übernehmen.
Ja.
Aber dieser Mechanismus geht eigentlich noch viel, viel tiefer. Stell dir doch einmal vor, wir wenden diese Imitationstechnik nicht nur zum Vokabellernen an, sondern für unsere eigene persönliche Entwicklung.
Wie meinst du das?
Was passiert wohl, wenn wir beginnen, täglich brillante TED-Talks oder Interviews von echten Führungspersönlichkeiten systematisch zu shadowen. Wir würden ja nicht nur einfach ihre Worte nachsprechen.
Okay.
Durch die physische Übernahme ihrer Stimmlage, ihrer bewussten Pausen und ihrer unglaublich sicheren Betonung könnten wir vielleicht das Selbstbewusstsein und sogar die Denkweise dieser Personen adaptieren. Du imitierst dann nicht mehr nur eine Sprache, du imitierst eine ganze Geisteshaltung. Ein ziemlich faszinierender Ansatz für ein Selbstexperiment, finde ich.
Wow, okay. Wir lernen also gar nicht nur, wie wir sprechen, sondern wir trainieren im Grunde, wer wir sein wollen?
Genau.
Ein extrem starker Gedanke. Wir verabschieden uns jetzt aus der medizinischen Hochdruckzone, ausgestattet mit frischem Muskelgedächtnis, einem soliden Trainingsplan und absolut ohne Angst vor der nächsten ärztlichen Checkliste. Bis zur nächsten Tiefenanalyse.